Dankeschön für diese Einführung eigentlich zur Predigt. Silly und die Warterei. Warten ist nicht einfach, oder? Das fordert heraus, das erleben wir alle. Aber ich habe den Eindruck, es hat sich gelohnt. Es ist so gar noch etwas übrig geblieben dann für mich, kann ich mitnehmen anscheinend. Oder jemand anderer holt es dann ab. Aber vor allem, wenn wir demjenigen vertrauen können, der uns verheißen hat, dass er kommt, dass uns etwas bringt, dann ist es etwas leichter zu vertrauen. Schön, Dankeschön für diese Geschichte. Ich freue mich, dass ich heute wiederum in eurer Mitte sein darf, in regelmäßigen Abständen, immer wenn am Sonntag dann ein Arbeitskreis in Bezug auf Leben und Gesundheit, dem Magazin, das ist immer verwoben dann, und das ist eine gute Gelegenheit, auch vorbeizukommen. Leider bin ich meinem Versprechen nicht treu geworden. Ich habe nämlich letztes Mal gesagt, ich werde Gertrude mitbringen. Ich muss euch vertrösten, es muss das nächstes Mal sein. Ich hoffe, es kann umgesetzt werden. Aber unser Haus ist wiederum gefüllt und so konnte sie nicht mitkommen. Aber sie lässt jeden von euch ganz herzlich grüßen, wer sie noch kennt. Also sorry darüber. Die Titelseite unserer heutigen Predigt habe ich überschrieben mit Schau weiter, Vertrau weiter, denk weiter. Manchmal ist unser Schauen, unser Vertrauen, unser Denken ziemlich gefordert, herausgefordert, unter Umständen sogar überfordert. Der Titel meint ja sogar noch etwas mehr. Darüber hinaus schauen, darüber hinaus vertrauen, darüber hinaus denken. Das ist immer wiederum im Glaubensleben gang und gäbe und ein Muss. Heute möchte ich diesen Titel über das Exodus-Motiv drüberlegen. Dieses Auszugsmotiv ist für mich so etwas ganz enorm Wichtiges geworden. Ich bin gerade jetzt wiederum in Vorbereitung. Heute oder morgen in einer Woche fliegen wir wiederum mit einer Gruppe in die Türkei. Einige von der Krame sind ja auch mit dabei. Und da kommt es ja auch zu diesen Situationen, wo der Apostel Paulus auf diese große Geschichte zurückgreift. Immer wiederum taucht sie in der Heiligen Schrift auf und fordert heraus. Es ist die Geschichte der Erlösung. Exodus-Motiv ist die Geschichte der Erlösung. Und wenn wir uns fragen, worum geht es dabei, wirklich bei dieser Geschichte, die ständig im Zentrum der großartigen Beschreibung in der Heiligen Schrift steht. Es ist die Geschichte der Befreiung, inklusive der Herausforderung im Unterwegssein. Wenn alles passt beim Unterwegssein, wenn wir eine Reise tun und es ist eine Klinke, die sich nach der anderen ergibt, dann ist das Reisen recht angenehm und lustig. Wenn es aber Situationen gibt, mit denen wir nicht gerechnet haben, und ich kann mich sogar an eine Situation erinnern, ich war mit einer Gruppe im Iran unterwegs. Wir waren mit dem Autobus unterwegs Richtung Flughafen schon. In 2 Stunden sollten wir dort sein, passt alles und plötzlich bekomme ich ein SMS. Und die Fluglinie gibt per SMS 2 Stunden vor Abflug bekannt, dass der Flug gestrichen ist. Mit einer Gruppe unterwegs. Schon schaut alles anders aus. Nicht mehr so angenehm. Dieses Unterwegssein fordert heraus. Enorm heraus manches Mal. Diese große Geschichte ist aber auch ein gewisser Glaubensrahmen, den wir vor uns haben, in einem unglaublich großen religiösen Wirrwarr. Eine Weltsicht, die uns auch herausfordert. Wir sind da mittendrin als Bibelgläubige unterwegs. Erfordert Konfrontationen, Diskussionen, Auseinandersetzungen, hinhören, verstehen, versuchen und dann nicht streiten zu beginnen, sondern über das, was in uns lebt, auch dem anderen etwas zu vermitteln. Es ist ein Bericht über die göttliche Intervention hinein, mitten hinein in die tragische Menschheitsgeschichte, um sie letztendlich für immer zu verändern. Auch wenn die Exodus-Geschichte sozusagen ins verheißene Land führt, war das noch nicht das Ende. Es war eine Zwischenstation. Aber es wurde schon diese Ruhe im verheißenen Land jetzt verheißen. Alles neu, heißt es dann in der Offenbarung, wenn wir das Endziel anschauen. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Schau weiter, vertraue weiter, denke weiter, mittendrin in diesem Unterwegssein. Und wir werden genauso wie beim Exodus damals dann auch so ein Eingreifen Gottes erleben, dort und da, auch mit diesen gewissen Phasen des Wartens, die uns herausfordern. Aber wie war es denn da in Ägypten? Befreiung klingt gut. Und dann wird es schwieriger. Und dann kommen die Plagen. Und doch kam es dann zu diesem Auszug. Und dann stehen sie wiederum vor diesem Schilfmeer. Der Blick zurück, nichts Gutes, Pharao und seine Wagen. Der Blick nach vorne, nichts Gutes, der Weg versperrt. Wie soll's weitergehen? Und dann kommt es zu dieser Teilung des Schilfmeers. Oder die Offenbarung dann am Sinai mit dem Bundesschluss und mit den Geboten. Im Unterwegssein auch noch ganz Existenzielles, die Verheißung und das Erleben, es kommt Manna. Zeitgerecht. Für den Sabbat sogar im doppelten Ausmaß. Und Wasser in der Wüste. Etwas enorm Wichtiges. Wir merken schon, es ist die Metageschichte in Bezug auf die Befreiung, die heute für dich und für mich genauso noch gilt. Es ist die Metageschichte der Hoffnung, die da tief drinnen in uns ihren Platz haben muss. Und ohne Hoffnung liegen wir schnell am Boden. Das geht rapide dann. Und Josua, er gehört dazu, zu diesem engeren Kreis. Ein Nachfolger Mose, er übernimmt jetzt dieses große Werk des Auszugs. Er war ein Kundschafter auch des Glaubens. Er hat wirklich geschaut. Er hat wirklich vertraut. Und er hat auch weiter gedacht. Und wenn dann Josua 21, Vers 45 dann dieses Wort steht, keine von all den Zusagen, die der Herr dem Hause Israel gegeben hatte, war ausgeblieben. Jede war in Erfüllung gegangen. Können ein gewaltigeres Wort vorstellen? Nach dieser Wanderung, nach diesem Unterwegssein. Und wir merken schon, das ist das Schlüsselthema des ganzen Buches, auch von Josua. Es ist aber auch das Schlüsselthema der ganzen Bibel. Wenn ich vorne anfange und hinten aufhöre, es begleitet uns hindurch. Nicht umsonst heißt es dann in der Offenbarung, schreibe, es ist wahrhaftig und gewiss. Es ist die Schlüsselaussage unseres Glaubens und unserer Hoffnung. Und eines muss uns dabei bewusst sein. Gott ist der Mittelpunkt dieser Geschichte. Auf der einen Seite als Regisseur, heißt es nicht schon vor Grundlegung der Welt, wurde der Erlösungsplan gelegt. Er hat alles in seinen Plan hineingelegt. Und gleichzeitig aber auch als Hauptdarsteller. Als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Und wir, und das ist manchmal das Problem dabei, wir bitte sind Nebendarsteller. Da schlägt etwas in uns, wo wir gerne die andere Rolle einnehmen möchten. Und immer wo das zuschlägt in unserem Leben, gibt es ein Durcheinander, gibt es dann auch Probleme. Da gibt es Irritationen, Unruhe und auch Aufruhr. Und da kann es sehr schnell heißen, genauso wie bei diesem Auszugs, bei dieser Exodus-Geschichte, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hertritt, oder? Wir wissen nicht, was geschehen ist. Plötzlich übernehmen Sie die Regie. Plötzlich sind Sie die Hauptdarsteller. Es kommt zu keinem guten Ende. Und dann, wenn wir so etwas erleben, dann reagieren wir oftmals mit Selbstrechtfertigung und auch Kurzsicht, weil wir eben nicht weit genug schauen, vertrauen und oder denken vermögen. War damals wie heute dasselbe. Ich denke an den Aaron. Er hat sich herausgeredet, oder? Du weißt doch, wie dieses Volk ist. Und dann habe ich eben dieses Gold genommen, warf es ins Feuer und daraus wurde plötzlich das goldene Kalb. So zufällig. Auf einmal war es einfach da. Oder wir können an die Miriam denken. Plötzlich möchte sie die andere Rolle haben. Sie war neidisch. Auch auf Zipora. Oder denken wir an die 10 Kundschaft, egal wo wir uns einklinken. Dort, wo es Probleme gab, da kam es zu dieser Verdrehung, zu diesem Rollentausch. Ich habe da so eine jüdische Geschichte mal gelesen. Die hat mich berührt. Das ist ein Rabbiner, der wirklich es ernst meinte und seiner Schulklasse, es war eine religiöse Schule, und in seiner Schulklasse wollte er eben das biblische Gedankengut eben auch weitergeben. Und er bemühte sich ehrlich, aber die Kinder, die waren so unruhig, sie waren so abgelenkt, sie waren einfach nicht bei der Sache. Und er verspürte es, wenn ich jetzt die Prüfung mache, und er musste eine Prüfung machen, dann geht es nicht gut aus. Und er wollte aber wirklich, dass jeder durchkommt, dass jeder bei seinem Unterrichtsfach auch wirklich durchkommt. Und da saß der kleine Marvin ganz hinten in der Reihe. Er war ein bisschen ein zappeliger Bursche. Und er fragte ihn, er hat lange Zeit darüber gesprochen in Bezug auf diesen Auszug und auch in Bezug auf Josua, in Bezug auf Jericho, in Bezug auf den Niederfall der Mauern, letztlich der Eroberung des Ganzen. Er hat mit den Kindern darüber gesprochen und der Marvin, der war abgelenkt und er ließ ihn aufstehen und fragte ihn, Marvin, eine Frage an dich. Wer zerstörte die Mauern Jerichos? Und er dachte, das wäre eine einfache Antwort, oder? Dann habe ich zumindest diesen zappeligen Marvin einmal durch und kann eine positive Note eintragen. Und wisst ihr, was dieser Marvin antwortete? Er sprang auf und sagte, Herr Lehrer, ich war das nicht. Er horchte also gar nicht zu, aber ich war es nicht, automatisch. Der Lehrer, der Rabbi, war ein wenig durch den Wind. Wie konnte er so eine Antwort geben? Es kam zum Elternabend. Die Eltern von Marvin waren da. Der Rabbiner wollte sich an und für sich jetzt nicht über Marvin jetzt ausgehen. Er wollte ihm eigentlich nur erzählen, den Eltern, was da geschehen ist. Und er sagt ihnen, ja, wir haben über das Buch Josua auch gesprochen, Jericho, Einnahme, Prüfung. Und ich fragte euren Sohn, den Marvin, Marvin, wer hat das vollbracht, dass die Mauern niedergebrochen sind? Wisst ihr, was euer Sohn gesagt hat? Er war es nicht und er wollte eigentlich drüber lachen. Und die beiden, die schauten sich an, Vater und Mutter. Und der Vater, aufgrund dessen, dass er ja die Hauptaufgabe hat, jetzt das auch zu vermitteln, sagte, wenn unser Sohn gesagt hat, er war es nicht, dann war er es auch nicht. Also die Eltern hatten auch wiederum keine Ahnung davon. Der Lehrer war durch. Und jetzt ging er zum Direktor, zum Leiter dieser Institution und erzählt ihm die Geschichte von Marvin, erzählt ihm die Geschichte von den Eltern. Und der Direktor ergriff in seine Tasche, zog ein Scheckheft heraus, schrieb $1,000 drauf und sagte, hier sind $1,000, lassen Sie die Wand reparieren und geben Sie Ruhe. So sind wir heute. Die große Geschichte ist aus den Augen verloren gegangen. Wir sind so schnell dabei zu sagen, ich war das nicht. Irgendjemand anderer vielleicht. Und aufgrund des Nicht-Weiter-Schauens, des Nicht-Weiter-Vertrauens, des Nicht-Weiter-Denkens, ist das die logische Folge. Und da sind wir wiederum bei einer Aussage, die wir aus der Heiligen Schrift sehr gut kennen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm vielmehr eine Torheit. Es ist nicht vorhanden. Und wir leben heute in einer Zeit, wo so vieles einfach nicht mehr vorhanden ist. Du kannst nichts mehr voraussetzen. Das ist die Welt, in der wir leben. Wer zerstörte die Mauern Jerichos? Josua? 13 Mal das Rundumgehen durch dieses Gebiet? Oder waren es vielleicht dann die Posaunen doch? Im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben an die Zusagen Gottes geschah es. Keine, wie es oben steht, keine von all den Zusagen war ausgeblieben. Gott ist Regisseur und Hauptdarsteller. Und wir sind eingeladen, auf ihn zu hören, hinzuhorchen und auf das Hören und auf das Horchen folgt der nächste Schritt erst zum Gehorchen. Nachdem ich etwas verinnerlicht habe, nachdem ich etwas verstanden habe, begriffen habe, dazu ladet uns das Wort Gottes ein. Gott meint es gut mit uns. Wie heißt es in Jeremia 29, Vers 11? Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Das können wir natürlich sagen, ist gut zu sagen, oder? Aber wenn wir in der Ukraine leben würden, ist das wirklich kompatibel? Oder geht es jetzt darum, diese Wartephase? Oder wenn wir hier eine Situation haben, wo wir plötzlich eine Diagnose vor uns haben, es ist Krebs oder es ist irgendetwas, was uns jetzt total durcheinander wirbelt. Ist das jetzt die Erfüllung dieses Wortes oder heißt es immer noch, warten? Letztlich kommt es zu diesem Punkt. Herausfordernd. Zwei der entscheidenden Lehren des Weiterschauens, des Weitervertrauens und des Weiterdenkens sind, erstens, ich rette dich, damit du dadurch als Folge auch anderen den Weg der Erlösung lehren und vor allem vorleben kannst. Weil Gott als Regisseur und Hauptdarsteller die Erlösung möchte und nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Das steht in seinem Regieplan. Wie mich der Vater gesandt hat, hat Jesus gesagt, so sende ich euch. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut genau das, was ich euch vorgelebt habe, in welchen Bereichen auch immer wiederum, ob das in Bezug auf Vergebung ist, in Bezug auf den Dienst ist am anderen, es ist vorhanden. Und das Zweite, was auch noch eine entscheidende Lehre daraus ist, ich führe dich in die Freiheit, damit du auch anderen den göttlichen Rahmen der Würde, der Freiheit lehren und vorleben kannst. Rahmen der Würde der persönlichen Freiheit, in die uns Gott hineinstellt. Das beinhaltet auch manches Mal wirklich eine unglaubliche Nüchternheit und auch Besonnenheit, die herausfordernd ist. Der biblische Lehrplan, bitte, sieht nicht als Endziel dann irgendein Diplom vor, einen Doktortitel, so etwas, was wir heutzutage so leicht und gerne auch anstreben, sondern die Befreiung zum ständigen Lernen, egal wie alt wir sind, zum ständigen Lernen und Lehren, das heißt also auch weitergeben, denn nur dann, wenn ich auch Worte finde, die ich dem anderen vermitteln kann, was ich jetzt da für mich gelernt habe, dann hat es Bedeutung. Und unterstrichen wird das Ganze auch noch, wenn ich es vorlebe. Dazu sind wir befreit. Und das ist eigentlich die Krönung. Nicht, dass ich irgendwo ein Papier habe, das ich irgendwann einmal gemacht habe, und dann liegt es in einem Fach. Das ist es nicht. Wie heißt es in 2. Korinther 3, Vers 3? Ihr seid ein Brief Christi. Erkannt und gelesen von allen Menschen, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist, des lebendigen Gottes. Ich wünsche mir, dass wir solche Briefe sind, egal wo wir hinkommen, wo wir gerade unterwegs sind, wo wir auch mittendrin sind, auch in dieser Wartephase, die viel abverlangt oder gerade eine Glücksphase erleben. Ich wünsche uns die Glücksphase. Aber ich weiß aus dem eigenen Erfahrung heraus, gelernt habe ich meistens nicht in den Glücksmomenten. Am meisten gelernt habe ich im Nachhinein gesehen von den anderen Bereichen. Denn nur allzu oft führt der Weg zur Freiheit und zur Reifung durch dunkle Talabschnitte, auf die wir oft nur theoretisch dann verweisen, aber in der Praxis dann sofort diese Fragezeichen aufkommen. Wir kennen doch alle diesen Psalm 23. Das ist so ein toller Psalm, wenn da nicht dieser Zwischensatz wäre, oder? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ein Rufzeichen dahinter, oder? Fantastisch. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Zwei Rufzeichen dahinter. So möchte ich auch unterwegs sein. Er erquicket meine Seele. Mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen, Harmonie, das ist toll. Drei Rufzeichen dahinter. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Möchte ich. Aber dann, und ob ich schon wanderte, im finsteren Tal. Jetzt ist dieser Punkt erreicht. Da klinken wir uns gerne aus. Da gibt es Probleme. Nicht in der Theorie. In der Praxis, da gibt es Ängste, Enttäuschungen, Irritationen, Verzweiflung, Einsamkeit, Nebelstimmung. Die breitet sich ruckzuck aus. Und wir lesen dann nicht mehr so gerne weiter. Ich bin einmal, als wir noch hier gewohnt haben in der Schweiz, ich glaube es war in Kerzers dort in der Nähe, bei so einem Schmetterlingshaus gewesen. Ganz fantastische Anlage war das und unter anderem konnte man dort auch beobachten, man wurde auch geführt, wie dann diese Schmetterlinge dann sich so entwickeln, von der Raupe, vom Eiraupe, Puppe, dieser Kokon und dann dieser Zeitpunkt knapp vor dem Ausschlüpfen und sie haben so die verschiedenen Bereiche dort auch gehabt, man konnte dort direkt zusehen, die Zeit war nicht da, um wirklich zuzusehen, bis ein Schmetterling wirklich herauskam. Aber automatisch ist mir da diese Geschichte auch in den Kopf damals gekommen. Diese Geschichte, die wir wahrscheinlich alle schon gehört haben, wo auch jemand so zugesehen hat. Und er hatte sogar Geduld, er schaute zu. Einige Stunden schaute er zu. Da ist ein Kokon, der aufgebrochen ist. Der Schmetterling wollte schon herauskommen. Und er schaute und schaute und dieses Warten war einfach zu lange. Und er hatte wirklich Mitleid mit diesem Schmetterling. Er dachte, dieser Kokon ist einfach eine Behinderung. Und ganz fein nahm er jetzt diesen Kokon und er schnitt ihn vorsichtig auf, sodass, ja, was kam heraus? Eigentlich eine armselige Kreatur. Konnte nie fliegen, weil eben die Flügel nur praktisch sich entwickeln konnten durch diesen Kampf dadurch, durch diesen Kokon. Und erst wenn er diesen Kampf vollzogen hatte und heraus war, konnte dann auch die Flüssigkeit hineinkommen, konnte das Herz und konnte diese Raupe, dieser Schmetterling geworden ist, dann auch fliegen und die ganze Pracht entfalten. Wollte anscheinend helfen, ist doch total daneben gegangen, nie geflogen. Da gibt es keine augenblickliche Verwandlung vom Startpunkt zum Ziel. Das Ziel ist schön, der Startpunkt ist beeindruckend, der dazwischenliegende Weg fordert. Das biblische Drama ist eingebettet in die Arena der Zeit. Biblischer Glaube beinhaltet die Fähigkeit zu lernen, trotz nicht verstandener und unerwünschter Verzögerung zu leben, ohne das Vertrauen in die Verheißungen Gottes zu verlieren. Biblischer Glaube beinhaltet die Möglichkeit, Enttäuschungen zu erfahren an sich selbst. Das sind die bittersten Enttäuschungen. An anderen, an der Gemeinde, was auch immer, ohne die Hoffnung dabei aufzugeben. Biblischer Glaube beinhaltet das Wissen, dass der Weg zwischen Realität und Ideal einem streckenweise unglaublich lange erscheint, aber der Wert dieser Wegstrecken im Wachstumpotenzial und der Reifung liegen. Wir verstehen es alle in der Theorie. Die Praxis fordert. Wir haben auch die Beispiele in der Heiligen Schrift über Abraham. Und Abraham haben wir heute in der ersten Stunde schon gesprochen. Ist er nicht von Tag 1 gleich zum Schluss gewesen, oder? Wie viele Jahre, Jahrzehnte waren da dazwischen bis zur Erfüllung? Und wie viele Herausforderungen es da gab? Oder ein Josef oder ein Mose, um einige der Größen herauszugreifen, sie alle haben letztlich weiter geschaut, weiter vertraut und weiter gedacht. Der Hebräerbriefschreiber, der sagt, durch den Glauben haben sie das gelernt. Josef, wenn man sich hineinversetzt, was der erlebt hat, von den Brüdern verscherbelt, verkauft, wir wollen dich nicht. Die Begegnung. Und dann zum Schluss aber diese Aussprache, wo er sagt, ihr gedachtet es unglaublich mies und böse zu machen. Da kann man nichts daran finden, was in irgendeiner Weise gut war. Es hat mir alles abverlangt. Zum Schluss auch viele Tränen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um am Ende sogar ein großes Volk zu erhalten. Merken wir wiederum diesen großen Bogen, der hier ist. Und wenn wir den Kreis schließen, und ich möchte noch einmal zur Exodus-Geschichte zurückkommen, zu dieser Erlösungsgeschichte, zu dieser Befreiungsgeschichte. Ich möchte nur drei Punkte herausgreifen, die uns aus diesem Exodus-Zyklus bewusst sind. Wir stehen am Schilfmeer. Der Auszug ist vollzogen. Es war keine Flucht, bitte. Geordnet ging es zu, heißt es. Und sie bekamen auch noch viel mit. Und dann waren sie dort bei diesem Schilfmeer. Und es genügte dann dieses Schauen nach zurück, das Schauen nach vorne, dass nur mehr die Verzweiflung sich breit machte und Angst sich ausbreitete und sofort alles zum Stoppen brachte. Sie haben geschaut. Ein Mose, bitte, hat genauso geschaut. Er konnte nach vorne schauen und wusste, da komme ich nicht durch mit dem Volk. Er konnte nach zurückschauen und sah auch den Pharao mit seinen Wagen und wusste auch, gegen den kommen wir nicht an. Aber er schaute weiter und er sagte, seid stille, steht fest und seht, welch ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Er wusste, es muss heute geschehen. Und er vertraute der Zusage Gottes. Wir gehen einen Schritt weiter und wir kommen zur Oase Raphidim. Das ist knapp vor dem Berg Sinai, also knapp eigentlich vor dem ersten Hauptziel. Und auf einmal tauchen sie auf. Die Amalekiter. Zum ersten Mal gab es seit dem Auszug ein Aufeinanderprallen von den Völkern. Streit, ein Kampf entsteht. Mose gibt den Auftrag, dass Josua mit dem Heer der Israeliten gegen die Amalekiter kämpfen sollte. Und er ging mit Aaron und Hur auf diesen Hügel Und er hat diesen Stab in der Hand, diesen Stab Gottes, wie er auch heißt, das Zeichen des Vertrauens. Und der biblische Bericht sagt nur immer, wenn er die Hände hochhielt, dann siegte Israel. Sanken seine Hände, dann siegte Amalek. Und da waren hinterhalb zwei vertraute Burschen, Aaron und Hur, die beobachteten das. Und sie gerieten jetzt nicht in die Gefahr, jetzt zu sagen, stützen wir ihn einfach, denn Mose ist unser Hauptdarsteller. Nein, sie wussten, Gott ist der Hauptdarsteller. Mose ist ein Nebendarsteller. Aber dieser Nebendarsteller erhob sozusagen den Stab Gottes als ein Zeichen dafür, dass Gott alles in der Hand hat, als Standarte sozusagen. Und sie gingen sofort hin und vertrauten weiter, denn das Vertrauen Mose in seine Hände, das war beschränkt. Er war schon über 80 Jahre alt. Habt ihr schon einmal eine längere Zeit etwas mit einer Hand gehalten? Das braucht gar nicht schwer sein. Es genügt schon alleine nur die bloße Hand so zu halten. Und es wird schwer. Sie stützten. Sie vertrauten weiter. Und es kam zum Sieg. Und der dritte Bereich, wir befinden uns direkt an der Grenze zum verheißenen Land. Kadesh Barnea. 12 Kundschafter werden ausgeschickt. Wir kennen diese Geschichte. Und da kommen wiederum 10 zurück mit einer besonderen Botschaft und 2, die eine andere Botschaft hatten. Und da merken wir auch wiederum, da wurde jetzt wiederum Hauptdarsteller und Nebendarsteller durcheinander gebracht. Alle gaben von sich, die einen genauso wie die anderen, ein fantastisches Land. Es ist genauso, wie Gott es verheißen hat. Ja, wenn es Gott verheißen hat, dann muss es ja so kommen. Und dann kommt dieses Aber. Und dann merken wir plötzlich, stellen Sie sich in die Rolle der Hauptdarsteller hinein. Aber, die sind stärker da drüben. Aber, befestigte Städte. Aber, wir als Hauptdarsteller jetzt, wir sind wie Heuschrecken. Und es war aus. Sie dachten nicht weit genug. Und dann kommt Josua und Kaleb, die genau das Gleiche sagten, die auch das Gleiche sahen, die aber jetzt wiederum das Ganze in Ordnung brachten und zum Ausdruck bringen, wenn der Herr, der Hauptdarsteller, uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land führen. Der Herr ist mit uns. Fallt nur nicht ab vom Herrn. Das hat sich dort abgespielt. Merken wir, die Geschichten wiederholen sich dann in anderen Darstellungsarten. Aber wir haben sie auch in unserem eigenen Leben. Buch Josua. Wer zerstörte die Mauern Jerichos? Wer besiegte die Riesen? Wer führte das Volk zur Ruhe? Es waren weder Mose noch Josua. Das waren Nebendarsteller. Auch wir sind es nicht, die ein Volk oder irgendjemand irgendwo hinführen. Wir begleiten vielleicht. Aber da oben steht ein Wort und das ist entscheidend. Keine von all den Zusagen, die der Herr dem Hause Israel gegeben hatte, war ausgeblieben. Jede war in Erfüllung gegangen. Und das war knapp vor dem Zeitpunkt, als er das gesagt hatte, als er dann in Sichem diesen Landtag zusammenrief und er noch einmal auch da wiederum diesen großen Bogen spannte, wenn ihr das durchlest, diese Exodus-Geschichte, wie Gott gewirkt hat, geführt hat, bis zu diesem Augenblick und wie er dann den einzelnen Leuten zurief, entscheidet euch heute, nicht jetzt aufgrund dessen, was ihr tun sollt und wie ihr es tun sollt und wann ihr es tun sollt, sondern die Frage war, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Irgendeinem Nebendarsteller oder dem Hauptdarsteller. Und dann führte er sie auch in diesen Rahmen der Würde, der Freiheit hinein und sagte, ich aber und mein Haus, Wir wollen dem Hauptdarsteller folgen. Jeder muss für sich selbst die Entscheidung treffen. Seine Einladung zur Erneuerung unseres Bundes mit Gott. Und deshalb, schau weiter, vertrau weiter, denk weiter, darüber hinaus, bleib nicht vorzeitig irgendwo stehen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, und da merkt man direkt ein gewisses Zögern, aber es kommt doch dann, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Und ich liebe dieses letzte Wort im Text, wie es Luther schreibt. Immer da. Das ist in die Ewigkeit hineingerichtet. Der Hauptdarsteller hält Wort. Er wartet auf dich und auf mich. Möge Gott uns dieses Weiterschauen, dieses Weitervertrauen, dieses Weiterdenken Tag für Tag schenken. Aber es gibt auch eine Gruppe unter uns, die das eigentlich schon immer auch so vorgelebt hat. Wir haben morgen Muttertag, oder? Mütter versuchen genau das auch aufzugreifen. Wenn ich an meine eigene Mutter denke mit 9 Kindern und wenn ich das zusammenfasse, dann war das immer wiederum diese Ermutigung dazu. Und manchmal habe ich sogar den Eindruck, meine Mutter und wahrscheinlich keine Mutter würde überhaupt das Muttersein so überleben, wenn sie nicht diese Art des Denkens hätte. Denn es gibt Phasen in der Erziehung, im Entwickeln der Kinder, wo wir sagen, jetzt geht's nicht mehr weiter, es geht weiter. Schau weiter, vertrau weiter, denk weiter. Und die Kinder werden als kleines Zeichen der Dankbarkeit jetzt auch Blumen allen Müttern geben, als Zeichen dafür, danke, dass ihr weiter geschaut habt, weiter vertraut habt und weiter gedacht habt. Gott möge euch alle segnen hierin. Amen.